Uns im Galaterbrief. Wir werden uns noch ein paar Verse aus dem ersten Kapitel uns anschauen. Über den zweiten, da gehen wir über das zweite Kapitel, da gehen wir etwas zügiger drüber weg, damit wir dann beim dritten landen. Wenn da Paulus schon sagt, hört auf mit den ganzen Vorschriften, wozu denn überhaupt noch die Gebote? Also sei, wir waren gestern stehen geblieben, Galater 1, so ungefähr bei Vers 14, wo es dann mit Vers 15 weitergeht, wo da Paulus nochmal erklärt, die Berufung, es lag nicht an meiner Fähigkeit, sondern an der Gnade von Gott. Als Gott seinen Sohn dem Paulus offenbarte, dieser Punkt, da muss jeder drüber weg, dass Gott dem Menschen deutlich macht, wer dieser Jesus ist. Das musste da Paulus erkennen, das muss ich erkennen, das musst du erkennen. Sonst können wir nicht begreifen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Das ist eine entscheidende Geschichte. Die Galater sagten, es ist nur ganz wichtig, dem Menschen im Glauben zu helfen. Das ist ja in Ordnung. Aber durch die Kirchengeschichte wurden dann immer wieder neue Fehler gemacht. Und gesagt, naja, wenn man immer bloß wieder Jesus in die Mitte stellt, das ist doch nicht genug. Das ist zwar für den Anfang ganz richtig und ich brauche ja Vergebung meiner Sünden, aber irgendwann muss der nächste Schritt kommen. Jetzt müssen die Leute unterwiesen werden, wie man richtig lebt. Und das geht am besten, wenn man Ordnungen erlässt. Jetzt müssen wir Lehren aufstellen und vor allem jetzt müssen wir die ganze Sache kontrollieren, ob das also funktioniert. Und auf diese Art ist immer wieder eine große Menschenherrschaft ausgebrochen. Also die ganzen Geschichten mit dem Mönchstum, mit der Fasterei, das ist immer aus Menschenordnungen gekommen, die gesagt haben, also das müsst ihr machen und der sicherste Weg in den Himmel zu kommen ist, wenn du Mönch wirst und wenn du das und das und das machst. Und es war ein Durchbruch mit Luther, der mal wieder sagte, allein Jesus macht mich gerecht. Und wer Jesus ergreift, den steht die Tür im Himmel offen. Und dieses Evangelium, das hat die Kraft, dass sie auch deinen Lebensstil verändert. Also vielleicht wunderst du dich und sagst, ah, ich weiß ja eigentlich ganz genau, wo es bei mir klemmt und was ich gerne anders haben möchte. Und man versucht dann zu arbeiten, es wird dir nicht gelingen, wenn du nicht Jesus in deinem Leben wirklich drin hast. Sonst wirst du irgendwann feststellen, dass ich kann machen, was ich will, es wird nicht besser. Und Gott selber zeigt diesen gesetzestreuen Paulus sein innerstes Wesen. Also das ist keine theoretische Einsicht, die der hat, sondern die Wucht der Erscheinung von Jesus haut ihm vom Pferd und sagt, jetzt ist es mir klar geworden, wer dieser Jesus ist. Und Berufung bedeutet immer wieder, es geht an die Arbeit und er weiß, das, was ich dort erlebt habe, das darf kein Geheimwissen bleiben, das muss raus in die Welt. Und dann redet er weiter und sagt, er hat sich mit niemandem abgesprochen. Und dann ging er hinauf. Also Vers 15, als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich durch das Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut. Also da hat jetzt nicht erst noch ein Haufen Leute gefragt, ist denn das so richtig, sondern der ging einfach an die Arbeit. Er ist unabhängig von Menschen und ein Diener von Jesus gewesen. Deshalb geht er erst mal los in den arabischen Raum, um zu predigen. Den ersten Erweis hat also der Paulus nun gebracht. Er hat seine Vollmacht direkt von Jesus. Und nun geht's weiter. Hat er auch die Vollmacht von den Aposteln. Es gab in der ersten Christenheit Stimmen, die immer wieder gesagt haben, ja, aber der Petrus, da ist ja nun doch noch ein bisschen dafür, dass man die ganzen Reinheitsgebote und die ganzen Vorschriften hält. 3 Jahre später, er wird hier in diesem Text auf Kephas genannt, also das ist, damit ist der Petrus gemeint. Und hier verschweigt der Paulus, dass er auch den Nachstellungen der Juden immer wieder ausweichen musste und er bleibt da 15 Tage in Jerusalem. Ist nicht besonders lang, in dieser Zeit wurde er auch kein Schüler von Petrus. Er lernt ihn kennen, den Jakobus noch, aber ansonsten war in der Zeit scheinbar niemand anders da von den Aposteln. Und der Paulus bekräftigt, prüfe und Gott weiß, dass ich nicht lüge und was ich dort den Leuten predige. Und interessant ist, dass da Petrus keinen Anspruch erhoben hat, nun päpstlich zu bestimmen, was denn nun richtig und was falsch ist. Also dass der Bischof in Rom, was heute der Papst ist, das Recht hatte, in Lehrfragen zu entscheiden, das gibt es erst seit dem 4. Jahrhundert. Also in der Urchristenheit gab es sowas überhaupt nie. Da hat es die Gemeinde entschieden und die Ältesten. Und deshalb kann ich einen Anspruch eines Bischofs von Rom nie akzeptieren, der für Lehrfragen für die ganze Christenheit spricht. Also wir schauen in die Bibel und gucken, was steht da. Also auch wenn ich manche ethischen Dinge, die der Papst sagt, sage, Mensch, das klingt richtig gut. Und bei anderen Dingen denke ich, die liebe Zeit, da kann ich nicht mitgehen. Und auch Jakobus macht dem Paulus keine Auflagen. Paulus stellt fest, alle haben anerkannt, dass ich das Evangelium von Jesus für die Heiden habe. Also die Heiden müssen nicht erst jüdisch werden, damit sie dann Christen werden können. Und ganz bewusst haben die damals auch den Bruch vollzogen und sind vom Sabbat auf den Sonntag gegangen. Das können unsere adventistischen Freunde überhaupt nicht verstehen. Die sagen, ne, das steht doch nicht schon im Alten Testament drin, dass der Sabbat zu halten ist. Die wollten bewusst sagen, Christus ist der Herr unseres Lebens. In Jesus habe ich Gerechtigkeit und Frieden. In ihm bin ich frei. Und weil er nun mal am Sonntag auferstanden ist, deshalb treffen wir uns jetzt ab der nächsten Zeit, ab Sonntag. Das, was der Paulus predigte, stimmte jedenfalls mit den Evangelien und mit den Propheten überein. Er zieht wieder los, der Paulus, und geht auf die erste Missionsreise. Er arbeitet also unabhängig voneinander und geklärt, oder die arbeiten erst noch nebeneinander, weil eine Sache noch nicht geklärt ist. Das wird dann beim Apostelkonzil, da sage ich auch bloß ein paar Sätze dazu, das kommt hier im zweiten Kapitel. Es war noch Klärung notwendig, weil es falsche Brüder gab. Und nun saßen mal die ganzen Apostel zusammen und diese falschen Brüder, die haben immer wieder gestichelt und gegen den Paulus gehetzt. Und deshalb haben die nochmal gesagt, wir setzen uns nochmal zusammen und klären ein paar wichtige Dinge. Und deshalb kann der Paulus in Galatien auch eine Spaltung verhindern, weil er sagen konnte, mit den Aposteln sind wir uns alle einig, was das richtige Evangelium ist. Über 14 Jahre ist der Paulus unterwegs, nicht als Einzelkämpfer, der Barnabas, der Titus sind mit dabei. Der Titus ist ein Grieche gewesen, den nimmt er zu diesem Apostelkonzil gleich mit und hat sich gedacht, da haben wir gleich einen Testfall. Also ein wirklicher Heide, der unbeschnitten ist und die Leute in Jerusalem begrüßen den, nehmen den auf, gibt es überhaupt keine Diskussion. Und so haben die sich geeinigt, haben so über manche Dinge gesprochen und die sind sich übereingekommen, wer was macht. Also statt Gesetz, was im Judentum üblich war, da steht Jesus Christus. Statt sein Sterben, statt Leistung, die geschenkte Gerechtigkeit. Und da waren die sich klar, das steht in der Mitte. Und an diesen Stellen gibt es überhaupt keine Diskussion. Und so konnten die alles miteinander bereden und es war überhaupt keine Schwierigkeit und es kommt aber noch eine Auseinandersetzung mit dem Petrus. Der Paulus ist wieder zurück und der Petrus ist dann irgendwann kurze Zeit später mit nach Antiochia gekommen. Da dachte sich, naja, du guckst doch mal alles an, wie das hier weiterläuft und wie das so funktioniert. Und der Petrus hat am Anfang mit Paulus und den anderen Heiden alle miteinander zusammen gegessen. Und dann kündigt sich Besuch aus Jerusalem an. Und plötzlich war der Petrus von der Haustafel wieder verschwunden. Und er hat sich wieder an einen extra Tisch gesetzt, weil eben noch ein paar Leute aus Jerusalem dazugekommen sind. Und da hat der Paulus den Petrus vor versammelter Mannschaft zusammengestaucht und gesagt, du bist ein Heuchler. Erst sitzt du mit uns zusammen und jetzt, wenn die Juden kommen oder die Judenchristen kommen, dann tust du so, als ob das eigentlich gar nicht geht, mit denen zusammen zu essen und ihr setzt euch wieder an euren Extratisch. Also das muss für den Petrus bestimmt keine angenehme Sache gewesen sein. Und für den Paulus, da war immer klar, wer in der Öffentlichkeit sündigt, da wird er in der Öffentlichkeit zurechtgestaucht. Und der Petrus, das war der Wegen, wenn er da was zu sagen hatte. Und das musste sein. Und der Paulus sagt, du machst genau das kaputt, was wir versuchen aufzubauen. Dass es eben nicht auf irgendwelche Vorschriften ankommt. Du verunsicherst dadurch die anderen Leute hier in der Gemeinde. Denn die denken, oh, wenn jetzt der Apostel aus Jerusalem kommt, die sind scheinbar doch noch ein bisschen besser und doch noch ein bisschen heiliger als mir, weil die sich an einen anderen Tisch setzen. Und der Petrus, der ist doch relativ kleinlaut geworden, weil er Paulus recht geben musste. Also diese Auseinandersetzungen, die gab es immer mal wieder. Ihr merkt, selbst als Apostel gab es immer noch war alles eitel Sonnenschein, sondern gab es Auseinandersetzungen. Aber jetzt gehen wir ins dritte Kapitel. Die Gerechtigkeit kommt allein und ausschließlich durch den Glauben. Wozu überhaupt noch die Gesetze? Das könnten die überhaupt nicht mitbekommen. Es ist immer wichtig, dass man da genau nachschaut. Und es geht hier los mit dem ersten Vers. O ihr unverständlichen Galater, wer hat euch bezaubert, denen noch Jesus Christus vor die Augen gemalt war, als den Gekreuzigten? Ein englischer Kommentar, da übersetzt es so, O ihr Idioten. Und da ist Idioten nicht als Schimpfwort gemeint, sondern als wirklich welche, die das nicht richtig kapiert haben, um was es überhaupt geht. Jeder ist davon überzeugt, dass er gescheit ist für die Welt und dass es beim anderen gerade nicht so läuft. Und hier sagt der Paulus, Mensch, denkt doch mal drüber nach. Das allein will ich von euch, geht in Vers 2 weiter, erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständlich im Geist? Habt ihr angefangen, wollt ihr denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut er es durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben? Also der Paulus stellt die Frage, wie habt ihr das nicht verstanden? Da will den Galatern er nichts aufzwingen und sagt, also die Apostel in Jerusalem haben mich bestätigt und jetzt macht ihr gefälligst, was ich euch sage. Sie selber sollen Antwort geben und so die Kurve kriegen, um zu entscheiden, was richtig ist. Eine Frage beschäftigt die Menschen damals wie heute. Wie kann ich denn heute als guter Mensch leben? Also das wollen Christen, das wollen Heiden, das ist eigentlich vollkommen egal. Jeder Mensch versucht, sein Leben so halbwegs auf die Reihe zu kriegen, wo man sagt, das ist ordentlich, das ist vernünftig, das mache ich. Das ist schon eine ganze Zeit her, da kam beim ERF mal in eine Sendung, da wurde ein großer Unternehmer gefragt, wie er denn so mit seinen 1000 Mitarbeitern umgeht. Und da sagte er, bei mir merkt jeder sofort, dass ich Christ bin. Ich lebe das den Leuten einfach vor. Da muss ich überhaupt nichts sagen. Wenn ich komme, spüren die, dass ich Christ bin. Und wenn der Prüfer vom Finanzamt kommt, dann merkt er sofort, ich bin Christ. Also das ist ein bisschen eine arge Zusammenfassung von diesem Bericht. Also ich muss sagen, so in Christen bin ich noch nie begegnet, denen ich schon an der Neuordnung ist. Ich habe immer Christen erlebt, die auch Fehler haben. Ich habe Leute erlebt, über die man sich grün und blau ärgern kann. Also abgesehen natürlich von euch, die ihr heute Abend da seid und mir, aber ansonsten kennt ihr vielleicht auch solche Christen. Und da sagt, wer hat euch denn verzaubert, dass ihr diesen Weg eingeschlagen habt? Dass ihr so von euch überzeugt seid, ihr seid auf die Lüge des Teufels hereingefallen. Glaube bedeutet eben nicht, seinen Verstand abzuschalten, sondern mal nachzudenken, wer man überhaupt ist. Erinnert euch, sagt der Paulus, als ich das erste Mal bei euch war, ich habe euch doch Jesus vor Augen gemalt. Also mit Malen muss ich sagen, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Da sehen meine Bilder noch genauso aus, die ich im Kindergarten gemalt habe. So malen nach Zahlen, das kriege ich hin, aber alles andere wird schwierig. Aber Paulus hat Jesus den vor Augen gemalt. Das Evangelium, die gute Nachricht, dass das Leben jetzt nicht mehr an Angst und der Sklaverei weitergehen muss. Also Evangelium heißt ja frohe Botschaft, gute Nachricht. Der Erfinder war der Marathonläufer, wo sich die Griechen mit den Persern mal gekloppt haben und die Griechen wussten, wir haben eh keine Chance. Und da haben die schon auf der Stadtmauer geguckt, wann die Botschaft kommt, dass sie verloren haben. Und da sehen die ganz weit weg einen Mann rennen, da kommt auf die Stadt zu und dann erkennen die, das ist ja einer von uns. Die ruppen die Tür, das Stadttor auf, der läuft bis auf den Marktplatz, ruft Evangelium, wir haben gesiegt und ist dann tot zusammengebrochen. Also das war der Gründer des Marathonlaufs, 42 und ein bisschen was Kilometer. Und die Einwohner wussten, ab heute geht unser Leben anders weiter. Nicht in der Sklaverei, sondern in Freiheit. Und das hat der Paulus den Leuten klargemacht, Jesus ist, dass wir nicht mehr Sklaven unserer Schuld sein müssen. Und nun stellt der Paulus die entscheidende Frage, ihr habt es doch erlebt, dass ihr Gottes Geist empfangen habt, dass in euer Leben Jesus reingekommen ist, wie schön das ist, von Schuld los zu sein. Er hat euch gezeigt, wie das alles aussehen kann. Wodurch habt ihr denn diesen Geist geschenkt bekommen? Dadurch, dass ihr jüdisch wurdet, dadurch, dass ihr die Gesetze genau pünktlich erfüllt habt, oder habt ihr es geschenkt bekommen? Also das mit dem geschenkt bekommen, da haben ja manche ihre Probleme. Ich weiß nicht, wer das macht. Also meine Frau, die wurde am Anfang immer mal ein bisschen dabei, ich sage, leg bloß den Zettel weg. Die wurde es halt so gewöhnt von den Eltern, da wird aufgeschrieben, was du zum Geburtstag oder irgendwo anders gekriegt hast, einmal von wem und wie viel es wert war, damit du ungefähr weißt, was du wieder zurückschenken kannst. Also ist wahrscheinlich weiter verbreitet, als man denkt. Daran misst sich natürlich das, was du wieder zurückschenken musst, sonst ist da womöglich beleidigt und eingeschnappt und alles Mögliche. Also nicht umsonst hat Jesus immer wieder darauf hingewiesen, dass wir wie Kinder werden sollen. Also Kinder haben überhaupt kein Problem, ihr Geschenk anzunehmen. Also sie kriegen es manchmal noch hin, ein Danke dafür zu sagen, aber die greifen zu und das ist voll in Ordnung für die. Und genauso sagt Jesus, müssen wir das lernen, das Geschenk von Jesus anzunehmen. Haben wir irgendwas geleistet, dass wir den Heiligen Geist verdient hätten? Also die Antwort, die liegt ja auf der Hand. Und die Galater sollen mal noch genau nachprüfen. Sie haben das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen. Und dann sagt er, und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft weiterarbeiten. So nach dem Motto der Wahlsprüche, yes, we can. Da kann man bloß darüber lachen und sagen, das wird überhaupt nicht, wenn ihr denkt, ihr kriegt das alleine hin. Heute laufen ja die gleichen Versuche, das Leben selber auf die Reihe zu kommen. Bei Goethe, bei Lessing, da kann man das nachlesen, die großen Dichter. Also um gut zu leben, da musst du bloß wollen. Komisch, dass das trotz dieser guten und vielen Vorsätze eben trotzdem eine Menge Versagen gibt. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der nicht lieb und anständig sein wollte. Also selbst im Gefängnis nicht. Die hatten halt einen gerade blöden Richter gehabt, die Umstände waren schlecht, alles im Leben war ungerecht, es ging ja gar nicht anders. Bei der Ehekrise, da gibt es selten jemanden, der sagt, jawohl, es liegt an mir. Sagt, na also eigentlich will ich ja und ich gebe mir ja auch Mühe und der andere ist bloß so komisch und begreift es nicht. Alle gehen von dem Vorsatz aus, also ich selber, ich lebe ja ganz richtig. Also das ist wichtig, dass ich Liebe ausstrahlen soll, die Wahrheit reden, Treue leben, Gutes tun. Das wollten die Galater alles. Aber die haben zurückgegriffen auf das jüdische Gesetz und dachten, und damit kriegen wir es auf die Reihe. Also das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Da sind ja schon mal die ganzen Maßstäbe beschrieben. Das jüdische Gesetz ist ja noch viel strenger als unsere eigenen Vorstellungen. Warum ist der Paulus so dagegen? Wir könnten uns doch freuen, wenn eine ganze Truppe in der Gemeinde sagt, und wir halten uns ab heute an die 10 Gebote. Wo man sagt, ne Mensch, das ist doch prima, dass überhaupt noch einer danach fragt. Das ist der Spitze. Man spricht heute gar nicht mehr von Tugenden, immer Treue und Redlichkeit und solche Sachen. Heute ist ja jeder froh, wenn man anderen übers Ohr hauen kann und noch ein bisschen was gut macht dabei. Egal was das ist, Kaugummiklaue, Steuerhinterziehung, Steuerverschwendung. Früher waren Tugenden ja noch ein Ziel. Wenn man heute hört, dass Politiker korrupt sind, das wundert ja die wenigsten ausgesetzt. Wenn heute im Fernsehen jemand erklärt, dass er seinen Ehepartner treu sein will, dann wird er lächerlich gemacht. Und wenn heute jemand in der Predigt sagt, dass es nur einen lebendigen Gott gibt, der uns in der Bibel bezeugt ist, na also da geht was los. Also das beste Beispiel, das sehen wir ja in Bremen, wie so die Gerichtsverhandlungen laufen dort in der Gemeinde. Da geht es ja überhaupt nicht um die Äußerungen zu so einem Eheseminar. Das Ding ist ja eigentlich schon vorbei. Sondern es geht um die Frage, hat uns Jesus heute noch in unser Leben reinzureden oder nicht? Also kann man noch sagen, dass Jesus der Retter dieser Welt ist und dass jeder Jesus braucht? Also du kannst in der Fußgängerzone dich hinstellen und sagen, Jesus ist mein Retter, der liebt mich und dem brauche ich, dass ich in den Himmel komme. Sind alle zufrieden. Aber wenn du anfängst zu sagen, und du brauchst Jesus genauso, sonst gehst du in die Hölle. Wenn du Glück hast, wirst du wegen Diskriminierung angeklagt. Also Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, da haben die sich aufgeregt, als in Paris das Attentat war und die Liberalen nur wie wild drauf pochten, dass es das gibt, Meinungsfreiheit und alles Mögliche, bis ins Letzte, du kannst spotten, über wen du willst. Aber wenn du von Jesus redest, dann wird es schwierig. Leb deine Gefühle aus, dein Konto für Lust, du hast ein Recht darauf. Wenn deine Frau dir nicht mehr gefällt, dann schick sie weg oder hol dir eine andere oder umgekehrt oder am besten gleich 2 Frauen. Alle Welt redet davon, eigentlich wollen wir doch das Gute. Und warum sagt da Paulus ihr unverständlichen Galater? Warum ist das so falsch? Weil der Fürst dieser Welt, der Teufel, hinter diesen Gedanken steckt. Der sagt, das Gesetz hilft euch dabei. Warum der Teufel? Weil es ein unendlicher Hochmut ist, wenn ich mir einbilde, ich könnte die Gebote an einem Tag schaffen. Also ich weiß doch, wer ich bin und was in meinen Gedanken vorgeht. Also ich habe es noch nicht auf die Reihe gekriegt. Wer das schafft, der müsste in die Tagesschau kommen und ein Porträt von dem bringen. Sind wir uns bewusst, dass wir keinen Tag verlässlich leben, wenn nicht Gottes Güte uns beschirmt? Ich bin abhängig von seiner Güte. Und der Paulus, der hakt nach. Habt ihr denn so viel vergeblich erfahren, der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut er es durch das Gesetzeswerk oder durch die Predigt vom Glauben? Also wer hat das geschafft? Und hier klingt ein dunkler Ton an. dass die Galater trotz allem, was sie erlebt haben, wieder zurück in ihr altes Leben fallen können. Es gibt ja so die Diskussion, kannst du, wenn du schon mal Christ gewesen bist, wieder abfallen vom Glauben. Da gibt es in der Bibel ganz unterschiedliche Aussagen dazu. Es hält sich ungefähr die Waage. Und die Bibel, die macht da auch keine feste Lehre draus. Die sagt den einen, niemals als seelsorgerlichen Zuspruch, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und den anderen, der denkt, also ich bin so ein prima Kerl, denen wird gesagt, seh zu, dass du nicht fällst. Man kann den Geist Gottes auch wieder verlieren. Gott zwingt niemanden sein Glück auf. Und das muss da Paulus den Galatern damals sagen und das müssen sie von dem Paulus hören. Paulus fasst es nochmal zusammen. Gott schenkt euch seinen Geist. Das ist ein Geschenk, das sehr teuer bezahlt werden musste. Das hat seinen Sohn das Leben gekostet. Und jetzt wirkt Jesus unter euch. Das habt ihr erlebt. Und warum ist das so? Weil ihr die Gesetze erfüllt habt oder durch die Predigt vom Glauben? Die Antwort dürfte nicht schwer fallen. Und trotzdem liegt eine Gefahr drin. Denn der Teufel kann auch bezaubern durch große Taten, durch Heilungen, in anderen Sprachen sprechen. Die Zauberer in Ägypten, als die mit dem Mose vor dem Pharao angetreten sind, die hatten eine Menge drauf. Also die haben viele Zeichen genauso gemacht wie der Mose. Wunder und Heilungen können eben auch vom Teufel ausgehen. Und deshalb sind diese Dinge allein kein hundertprozentiges Zeichen, dass der Geist Gottes am Werke ist. In der Bibel steht Wunder und Zeichen in der Gemeinde. Das sind Begleitzeichen, die sind Hinweiszeichen auf Gott. Und da, wo das zum Lob Gottes führt, da ist auch sein Geist am Werk. Und das, was die Gemeinde erlebt, muss mit dem Zeugnis der Gemeinde, und wer da eine extra Suppe kocht, der ist auf dem falschen Weg. Und deshalb nimmt Paulus die Galater mit hinein in die Heilsgeschichte, die so mit Abraham begann. Deshalb kommt er hier nochmal vor. Im Vers 7 erkennt also, dass aus dem Glauben, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Also auf den Abraham berufen sich ja die gesetzestreuen Juden, das ganze Volk Israel. Und am Abraham kannst du ablesen, wie man vor Gott gerecht wird. Da steht ein Satz über Abraham im 1. Mose 15, er hat Gott geglaubt. Und der hebräische Begriff für Glauben kannst du auch Vertrauen einsetzen. Also wenn du da in der Bibel liest, und hier wird nicht beschrieben, dass da Abraham ein besonders großes Werk getan hat, eine große Leistung, überhaupt nichts. Gott hat an ihn gehandelt, Gott ist Abraham begegnet, er hat ihm eine Verheißung gegeben, obwohl er schon alt war, einen Sohn bekommen würde, und die Reaktion war, er vertraute den Worten von Gott. Martin Luther hat es mal gesagt, Glauben heißt, dass ich all mein Vertrauen auf sein Wort setze. Also an keiner Stelle wird irgendwo beschrieben, dass der Abraham irgendwelche besonders guten Leistungen vollbracht hätte, sondern er vertraute Gott. Auch bei seiner Berufung steht überhaupt nichts, wo man daraus schließen könnte, nee, ist ja klar, es könnte ja bloß den Abraham treffen. Das ist ja der, der das Größte geleistet hat. Die Galater haben im Vertrauen Jesus als ihren Herrn angenommen. Sie glaubten Jesus und dadurch wurden sie gerecht vor Gott wie Abraham. Und das müssen die Galater erstmal erkennen. Das macht sie zu Abrahams Kindern. Der Glaube an Gott, der Glaube an Jesus. Und alle, die an Jesus glauben, das sind seine geistlichen Kinder. Gibt es so das Kinderlied hier, Vater Abraham hat viele Kinder. Genau aus diesem Grund, die ihm vertrauen. Und damit ist der Anspruch der Juden, dass sie leibliche Kinder Abrahams sind, ja überhaupt nicht aufgehoben. Das bleibt bestehen. Aber diese natürliche Abstammung, die nützt eben nichts, wenn es ums Heil geht. die Abstammung vom Abraham, das ist ein Vorzug. Das hat auch Paulus mal an einer anderen Stelle beschrieben. Aber diese Gabe stellt eine große Verantwortung dar. Abraham hat den Glauben vorgelebt und Israel hat eben oft eine Leistung draus gemacht, die man sich verdient. Ab 1. Mose 12 beginnt die Linie zur Erlösung zu Jesus Christus. Gott macht die Heiden, hat Abraham die Zusage bekommen, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Das Wort von Gott ist der Anfang des Evangeliums. Also manche sagen, ja, das mit der guten Nachricht und dass so alle in den Himmel kommen, das hat sich so in der Bibel mal langsam entwickelt und aufgebaut, das steckt schon in den ersten Seiten der Bibel drin. Da war manches oder vieles nur angedeutet im Alten Testament, aber die Rettung liegt hier schon begründet. Hier geht es um ein Versprechen, ich bin treu. Und sagt, dass er gnädig sein will zu denen, die an ihn glauben, die ihm vertrauen. Also Moslems können sich da zum Beispiel nicht drauf berufen. Auch wenn in EKD-Kreisen oft der gemeinsame Stammvater Abraham genannt wird, Juden und Christen haben nicht den gleichen Gott wie Moslems. Also wer das immer noch nicht begriffen hat, den kann ich auch nicht helfen. Da muss ich mal nachlesen, was da die Unterschiede sind. Da gibt es keine Gemeinsamkeiten. Und die Galater dürfen erkennen, wir sind in dieser Segenslinie vom Abraham mit drin, genauso wie wir heute. Und deshalb ist es auch unsere Aufgabe als Christen, für das Volk der Juden mitzubeten. Heute genauso wie damals. Denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. In Vers 10. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, das er's tue. Also wer unter der Nachfolge von Jesus lebt, der steht unter den Segen Gottes. Und wer unter den Werken des Gesetzes steht, der lebt unter diesen Fluch. Glaube und die Werke des Gesetzes passen nicht zusammen, also wenn es um Rettung geht. Das kannst du in dein Leben nicht zusammenbringen. Und immer wieder kommt da Paulus darauf zurück. Menschen, die unter dem Gesetz leben, die versuchen dadurch gerecht zu werden, die kriegen es nicht auf die Reihe. Und die Galater haben das versucht, mit allen menschlichen Regeln zu lösen. Und Paulus hat gesagt, lass doch die Regeln weg. Und er hat sich geweigert, den Galatern irgendwelche Regeln aufzustellen. Da hätte er sagen können, also wisst ihr was, ein Christ macht erstens, zweitens, drittens und dann macht er noch so ein paar Abstriche A, B und C und dann hätte er ein ganzes Register machen können und dann wäre das doch in Ordnung. Er sagt, leb du mit Jesus, sei zur Freiheit berufen. Da hat den Galatern nichts mitgegeben, keine großen Regeln, sondern hat sie mehr rausgeholt aus dem System von Vorschriften und sagt, die Vorschriften, die helfen euch nicht. Wenn ihr so leben wollt, dann lebt ihr unter dem Fluch des Gesetzes. Also der Fluch, das hat nichts mit einem Wutausbruch oder Rache zu tun. Das ist die Strafandrohung für den, der ein einziges Gebot übertritt. Und in der Bibel steht, dass der das Gesetz nicht ganz erfüllt, und das sind eben 100%, dass der verflucht ist. Und nach den Vorstellungen im Alten Testament war es durchaus möglich, dass das Gesetz erfüllbar ist. Aber es kommt noch ein zweiter wichtiger Punkt dazu. Denn das Gesetz steht nicht als alleinige Größe im Raum. Also du sollst oder du sollst nicht. Das Gesetz ist immer Bestandteil des Bundes mit Gott. Und hier steht Gnade vor dem Gesetz. Wer in diesem Bund mit Gott lebt, dem vertraut, den wird er das Grundanliegen der Gebote deutlich. Da merkt man sehr schnell, ich kann gar nicht alles halten und schaffen. In meinem Herzen sieht es ganz anders aus. Will dich zu diesem gnädigen Gott führen, wo du eben durch Glauben gerettet wirst und nicht durch Werke. Die Tragik des Volkes Israel ist, die erkennen ihre Schuld gehen aber oft nicht zu diesem barmherzigen Gott, der ja seine Treue versprochen hat. Die wollen den Schaden an ihren Herzen aus eigener Kraft beheben und versuchen es mit dem Gesetz. Und da stehen wir manchmal in derselben Gefahr. Da haben wir verschiedene Strategien uns vorgenommen, gesagt, also ab heute wird es anders. Ich nehme mir jetzt vor, bestimmte Gedanken nicht mehr zu denken. Und wenn du das ernst nimmst, dann endest du in Verzweiflung, weil das nicht hinhaut. Die Entschuldigung, also das ist heute sehr modern, du kannst jeden guten Psychologen fragen, der erklärt dir alles. Also ich müsste den umbringen, ich müsste früher meinen Spinat immer aufessen, ich bin so erzogen worden. Also ich könnte ja gar nicht anders. Also Adam und Eva, die haben das noch ein bisschen anders gemacht. Der Adam hat gesagt, ne, also ich könnte nichts dafür. Du hast ja nur die Frau geschaffen und wenn du bei der nicht eine Fehlkonstruktion drin hattest, also die hat mich ja verführt. Und die Eva lernt also schnell und sagt, ne, ich könnte ja nichts dafür, das war ja die Schlange. Also die Entschuldigung, der Ausgleich, sagt, na gut, ich habe ein bisschen was gemacht, was nicht so gut war, aber dann mache ich halt wieder was Ordentliches und gute Taten und dann läuft es wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wir haben zu DDR-Zeiten immer mal Bäckel aus dem Westen gekriegt und da war Schokolade drin. Und da hatte meine Mutter immer so ein in den Schrank, so ein Fach, wo das Zeug drin lag. Ich habe allerdings noch 5 Geschwister. Und dann habe ich die Schokoladentafel gesehen und dachte, oh, wenn man die durch 6 teilt, da wird keiner richtig satt davon. Das Beste ist, ich esse das Ding alleine und dann ist gut. Und dann kam allerdings meine Mutter auf die Idee, Sonntag nach dem Mittagessen, wir haben doch noch eine Schokoladentafel, die könnte man doch teilen. Und da dachte ich, so ein Mist, jetzt kommt es raus. Also wir hatten 9:30 früh Gemeinschaftsstunde, waren wir 10:30 ungefähr fertig. Und dann habe ich mein letztes Westgeld genommen, 2,50 Mark, habe im Winter meine Schneeschuhe angeschnallt und bin auf dem Fichtelberg in den Intershop gefahren. Und dachte, holst du einfach die Tafel Schokolade, legst die rein, es merkt kein Mensch. Also bin ich auf dem Fichtelberg gerannt in den Intershop und genau diese Sorte gab es natürlich nicht. Also musste ich irgendeine andere holen, war zum Mittagessen wieder pünktlich unten, habe die in den Schrank reingelegt. Aber das ist natürlich meiner Mutter aufgefallen. Und die hat natürlich gefragt, wer hat denn hier die andere reingelegt und wie war denn das? Naja, und da müsste ich dann doch mit der Sprache raus. Also es gelingt eben nicht, Ausgleich durch gute Taten. Also hätte ich gleich gesagt, jawohl, ich habe die Schokolade gefressen. Ne, da hätte es mir kurz Ärger gegeben, aber dann wäre das erledigt. Aber so musste ich mich beeilen, ich müsste auf dem Fichtelberg aufrennen, zum Mittag wieder unten sein. Ich habe mein letztes Westgeld ausgegeben und Ärger gab es trotzdem noch. Also das alles lassen wir uns einfallen, bloß um nicht zuzugeben, jawohl, hier habe ich Mist gebaut. Oder die Verdrängung, die funktioniert auch. Aber wenn ich Dinge immer nur verdränge, dann sind die ja nicht weg. Irgendwann steckt da so viel in mir drin, da explodiert das ganze Zeug und dann wird es meistens unangenehm. Also das alles hilft ja nicht. Nur ein ganz persönlicher Schritt zu Gott und sag ihm, ich krieg's einfach alleine nicht hin, aber ich vertraue dir, dass du mich nicht fallen lässt. Es ist eben nicht so, dass im Alten Testament das Gesetz Gottes herrscht und im Neuen Testament die Verkündigung von Jesus. Der Gegensatz ist ganz anders. Auf der einen Seite steht das Verständnis vom Gesetz, was losgelöst wurde von Gott und gesagt, das müsst du alles machen und dann wirst du gerettet. Und auf der anderen Seite das große Angebot von Jesus, der sagt, ich habe das ganze Gesetz erfüllt. Und die Propheten im Alten Testament, die haben immer wieder versucht, das ganze Volk in die Verbindung mit Gott zu kriegen, in den Bund hinein. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar, schreibt der Paulus weiter. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Also man kann das an den Scheitern Israels sehen. Durch das Gesetz wird kein Mensch gerecht. Da zitiert den Habakuk, da gibt Gott selber die Antwort, als der Prophet klagt und fragt, geht denn nun Israel unter? Und die Antwort von Gott ist klar, nicht eure Gesetzeserfüllung oder größere Frömmigkeit, ratloser Eifer wird euch retten, alleine das Vertrauen zu mir. Und das Volk kann sich eben gerade nicht hinstellen und sagen, also bitte, die 10 Gebote haben wir gehalten und jetzt müsst ihr deinen Teil erfüllen. Der Habakuk weiß, in welcher Situation das Volk ist. Also die Ausleger gehen davon aus, das war ein Zeitgenosse von Jeremia, und er wusste, aus geistlicher Qualität des Volkes kann keine Rettung kommen. Das kann nur im Glauben und aus dem Glauben kommen. Und da Paulus fragt sehr deutlich, wollt ihr diesen Weg, den Israel vorgelebt hat, wirklich einschlagen? Wollt ihr aus dieser Freiheit wieder raus? Wo doch die Zusage von Jesus hat den Fluch vom Gesetz gebrochen. Von der Strafandrohung des Gerichts, aber nicht vom Gesetz. Das ist ein großer Unterschied. Er hat uns erlöst und freigekauft. Die Schuld ist bezahlt. Also Schuld muss bezahlt werden. Nun könnte man sagen, es ist ja prima, die 10 Gebote werden also für ungültig erklärt. Wozu braucht man die überhaupt noch? Der Paulus macht das am Hand von dem Testament deutlich. Das geht dann hier weiter in dem Text. Der letzte Wille eines Menschen kann und soll nicht ungültig gemacht werden. Wer ein Testament fälscht, der lügt und betrügt. Und da Paulus sagt, das macht eigentlich schöne Menschen nicht, mein Testament lügen. Und Gott gleich gar nicht. Normalerweise macht man ein Testament gegen Ende seines Lebens. Also im Vers 16. Nun ist die Verheißung Abrahams zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als gäbe es viele, sondern es gilt einem. Also das ist schon mal ein großer Unterschied, den Gott hier macht. Gleich zu Beginn legt er sich fest, er bleibt der treue Gott. Paulus liest die Stelle im 1. Mose. Und Jesus macht das übrigens auch so nach der Auferstehung mit den Emmaus-Jüngern. Da fing er an bei Mose und erklärte den Zween alles und den Propheten. Also dort fing er an dieser Stelle. Und diesen Schlüssel, da Jesus selber ist, hält Jesus auch den frommen Juden hin. Aber sie erkennen ihn eben nicht. Da sagt, den mal, lest mal in euren Schriften, da würdet ihr das alles finden, was jetzt passiert. Aber ihr wollt nicht. Und da Paulus betont nochmal die Einzahl, die Verheißung ist Abraham und seinem Nachkommen, also einer Person gegeben. Er nimmt die Bibel also wörtlich und ernst. Die Spitze der Bundeszusage von Gott ist, ich will dein Gott sein. Und das Erbe, ich wende mich dir gnädig zu. Und diese Zuwendung, die gipfelt in Jesus. Ich will euer Gott sein. Diese Verheißung, die ist in Jesus erfüllt. Also Jesus ist der Nachkomme, um den es hier geht, auf den alle Verheißungen zulaufen. Das ist der Wille Gottes, wie alle Menschen gerettet werden können. Und dieses Testament, der Wille Gottes, da wird durch das Gesetz nicht aufgehoben, obwohl das Gesetz verurteilt. Das Gesetz macht die Verheißung nicht ungültig. Sie ist aber auch kein Hilfsmittel, um gerettet zu werden. Der Abraham hat die Verheißung ohne Gesetze bekommen. Warum denn überhaupt die Gesetze? Also es gibt so die normalen Gesetze, die politischen, die man so hat in unserem Land, das bürgerliche Gesetzbuch. Da sind die 10 Gebote übrigens die Grundlage dafür. Also mir ist nicht bekannt, dass die Scharia da Einfluss gehabt hat und da irgendwie somit zu Deutschland gehört. Die 10 Gebote sind in dieser Richtung erstmal ein ganz weltlicher Gebrauch. Selbst der Humanismus weiß, gut, irgendwelche Regeln braucht der Mensch und das ist in Ordnung. Und dann kommt etwas Merkwürdiges, wo das da Paulus geschrieben hat. Also das haben ihnen die Juden bis heute übel genommen. In Vers 19, was soll dann das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünde willen, bis der Nachkomme da sei, dem die Verheißung gilt. Und zwar ist es von Engeln verordnet durch die Hand eines Mittlers. Also das Gesetz war nicht ursprünglich da. Das ist später dazugekommen. Ihr kennt die Geschichte, wo Mose auf dem Berg oben war und die Gebote gekriegt hat. Der fromme Jude bekennt, dass das Gesetz zu den sieben Dingen gehört, die schon vor der Erschaffung der Welt da waren. Und der Paulus, der schreibt hier, das Gesetz ist danach dazugekommen. Und warum? Um der Sünde willen. Das Gesetz ist die Antwort Gottes auf den Ungehorsam Israels. Also wäre Israel gehorsam geblieben wie Abraham, dann wäre das Gesetz nicht nötig gewesen. Und erst die Gebote machen deutlich, auf welchen falschen Weg der Mensch unterwegs ist. Also der falsche Weg, der war schon längst da. Die Gebote haben das nur noch einmal deutlich gemacht. Also der Zweck von dem Gesetz war überhaupt nicht, dass du durchs Gesetz gerettet wirst. Der Zweck des Gesetzes ist, dass du klar wirst, dass dir klar wird, dass du überhaupt Vergebung brauchst. Und wer die Gebote übertritt, der geht in sein Unglück. Der übersteigt eben dieses Geländer, was zur Sicherheit aufgestellt ist. Israel ist nie so weit gegangen, den Bund Gottes mit Abraham zu verwerfen. Daran haben die immer festgehalten. Aber sie haben nicht immer im Vertrauen zu Gott gelebt. Sie folgten Mose, sie ließen sich die Wunder gefallen, aber sie vertrauten Gott nicht. Immer wieder haben sie gemeckert und es gab Rückfälle. Und nun kam das Gesetz und schon das erste Gebot zeigt die Schuld auf. Und dann haben die eben leider das Gesetz in ihre Hand genommen und aus den 10 Geboten, da wurden 613 Verbote daraus, also 613 Gelegenheiten zu übertreten. Und je mehr die Gebote unterteilt wurden, umso mehr Wege wurde gefunden, sich da irgendwie drumherum zu mogeln. Also du sollst den Sabbat heiligen. Was heißt denn das? Ja, das heißt, ich darf bloß so und so viel Schritte machen. Aber haben manche gedacht, na gut, das zählt ja nur über Land. Wenn ich auf mein Kamel einen Wassersack lege und mich da drauf setze, da gehe ich ja nicht über Land, sondern über Wasser, also zählt das nicht. Also da ging das dann los, so Spitzfindigkeiten, manchmal mit einer guten Absicht, denn denen war das ja wirklich ernst, die Gebote zu halten. Aber das kommt eben davon, wenn du nur noch die Gebote nimmst und einen barmherzigen Gott weglässt. Und Jesus macht das den Pharisäern ja mal zum Vorwurf. Da sagt, ihr legt Wert auf den Buchstaben, aufs Gesetz, von jeden Kräutern zupft ihr einen zehnten Teil ab und opfert den, aber ihr habt den Sinn von den Geboten überhaupt nicht verstanden. Und dann sagt der Paulus, das Gesetz ist zeitlich befristet, nämlich bis der Nachkomme da ist, den die Verheißung gilt. Es ist also begrenzt, bis Jesus gekommen ist. Und nicht Israel, nicht wir sind die ursprünglichen Empfänger der Verheißung, sondern Jesus. Er hat seinen, also den einen Nachkommen zugesagt. Der hat die Zusage der vollen Segensgabe. Der hat die Gabe der Gerechtigkeit. Und wir werden zu Empfängern dieser Verheißung eben nur durch Jesus. Jesus hat es empfangen. Und wenn Jesus ein Teil von uns ist und wird, dann werden wir ein Teil dieser Verheißung. Also ohne diese Verbindung zu Jesus kommen wir da nie hin. Das Gesetz ist nicht ewig, wie es der fromme Jude bekennt. Es ist in Jesus am Ende. Da ist das Gesetz erfüllt. Der hat es tatsächlich so gemacht. Jesus schafft das Gesetz nicht ab. Der erklärt es ja nicht für ungültig. Da zeigt nur die Bedeutung des Gesetzes auf. Also das ist ungefähr so. Das Gesetz, das zeigt eine Krankheit auf, die man hat. Und daran erkennst du, du musst so schnell wie es irgendwie geht ins Krankenhaus. Aber das Gesetz hilft dir im Krankenhaus überhaupt nicht. Das zeigt ja bloß, dass du krank bist und du behandelt werden musst. Aber das Gesetz hat den Vorteil, wenn es dich ins Krankenhaus schickt, dass dort der Arzt kommt, der dich heilen kann. Und das ist Jesus. Also das ist der Sinn der Gebote, der Gesetze. Also deshalb brauchen wir die sehr wohl. Und da gibt es ganz praktische ein Handwerkszeug. Also ich habe das mal bei Seelsorgeschulungen, teile ich das immer aus, da hat man mal die 10 Gebote genommen und zu jedem Gebot mal so ein paar Fragen gestellt, wie sieht denn das in meinem Leben aus? Und die Gebote sind also nicht dazu da, dass man abhaken kann und sagen, habe ich gemacht, habe ich auch gemacht und geht heimwes, sondern die zeigen mir, Mensch, wie sieht es denn in meinem Leben wirklich aus? Und das Verrückte ist, je älter du wirst und je mehr du im Glauben stehst, umso mehr fällt dir auf, ey, was alles bei mir nicht in Ordnung ist, ist eine ganze Menge. Und deshalb bin ich auf Jesus angewiesen, der mir die Vergebung zusprechen kann. Deshalb brauchen wir die Gebote noch. Wenn ihr Rückfragen habt, bin noch ein paar Minuten da, könnt ihr gerne machen. An der Stelle hören wir heute einfach mal auf in dem 3. Kapitel. Da ging es um die Gebote. Also aktuell, wie immer, es wird nur dann schief, wenn man sagt, und ab heute hängen wir uns die überall hin und versuchen die zu erfüllen. Es geht schief. Das liegt aber an uns selber, weil wir eben keine perfekten Menschen sind. Und da sind wir auf Jesus angewiesen. Und der sagt uns immer wieder, Mensch, kommt doch her damit. Alleine kriegt das eh nicht hin. Ich möchte gern mit euch beten. Herr Jesus Christus, hab dir Dank, dass wir mit allen Dingen zu dir kommen können. Hab auch Dank für die Gebote, die wir haben. Dass wir darin lesen können und merken können, wie du dir eigentlich das Leben vorstellst. Und dann stellt man sehr schnell fest, dass das ja überhaupt nicht möglich ist, so zu leben. Aber danke, dass du uns nicht nur die Gebote gegeben hast, sondern deinen Sohn, der gesagt hat, ich weiß das doch, dass du alleine damit gar nicht zurechtkommst. Deshalb bin ich doch am Kreuz gestorben. Und dass wir dieses Angebot immer wieder annehmen können und dankbar dafür sind, dass das möglich ist, dass wir in Freiheit leben können, frei von Schuld. Und da, wo es wieder zugeschlagen hat, dass wir da zu dir kommen können. Wir wollen dich bitten, na, du kennst uns ja selber, du weißt, wo wir da vielleicht in Dinge verstrickt sind, wo wir schon so gerne raus wollen, das aber alleine nicht schaffen. Danke, dass du uns in eine Gemeinde gestellt hast, wo wir uns da gegenseitig helfen können, Vergebung zusprechen dürfen in deinen Namen und dass das wieder befreit ins Leben gehen kann. Danke für die Möglichkeit und wollen dich bitten, dass wir da immer wieder ehrlich sind vor dir, dass wir Dinge auch wieder in Ordnung bringen, die nicht so laufen, wie es eigentlich sein soll. Danke, dass du das möglich gemacht hast und danke, dass du uns als freie Menschen haben willst. Amen. Jetzt wollen wir ein Lied singen, wo der Text gleich hier vorne angezeigt wird.